initiated.
Let's go!
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene. Moin moin Johann.
Guten Tag, ja, heute haben wir mal wieder einiges. ISO ist da, ISO, ich denke wir nennen ihn ISO. Der ist jetzt da, zumindest geleakt mit seinen Abilities, darüber sprechen wir natürlich ausführlich. Es gibt weitere Leaks zu Skins, Premiere-Changes und es gibt auch neue Details zu dem Challenger-System, was jetzt bald greifen wird für die neue Saison. Es gibt The Pokai und einen neuen coolen Trick auf Lotus. Let's go!
Ja, wir müssen natürlich über ISO sprechen. Letzte Woche kam ungewöhnlich früh der Reveal-Trailer. Und bei dem Reveal-Trailer ist es ja eigentlich immer so, da wird so die Hintergrundgeschichte des Agents so ein bisschen beleuchtet und in so einem kleinen Cinematic dargestellt, was der eigentlich so kann. Und man hat nicht so wirklich gesehen, was seine Abilities sind, ne? Also die Gegner von ihm mutmaßten dann so in diesem Film so, ja, er kann nicht getroffen werden, er ist untreffbar, man sieht einfach nur eine lila Wand, bevor man stirbt und die waren so richtig verwirrt und haben aber nicht so wirklich was zu seinen Abilities gesagt. Und dann war man schon so ein bisschen gehypt und die Ankündigung von Riot war, morgen kommt der Ability-Trailer, ne? Und man hat auf ganz Twitter überall Mutmaßungen gesehen, was werden denn jetzt die Abilities? Und dann, Stunde später, leaken einfach die Abilities. Richtig unhype irgendwie, aber dann war alles klar, was dieser Agent kann. Und am nächsten Tag kam dann tatsächlich dieser Gameplay-Trailer von Riot und der ist dermaßen verpufft. Ne? Es hat niemanden mehr interessiert, weil wirklich alle Abilities schon bekannt waren von ISO. Wann ist der Release denn von ISO? Das ist nächste Woche, also am 1. November und zwei Wochen vorher wussten wir tatsächlich schon alles über den Agent. Das ist erstaunlich früh, sonst war das immer so eine Woche vorher. Naja, wir wollen natürlich jetzt auch mal reinschauen und mal so richtig besprechen, was dieser Agent kann. Ihr wisst natürlich, dass das ein Duelist wird und dementsprechend gehen wir jetzt mal hier seine Abilities durch. Erstmal so seine Default-Ability, sein E, der heißt Double Tap und wenn man das E aktiviert, dann startet man so einen kleinen Timer und wenn dieser Timer completed ist, dann ist ISO in einer sogenannten Flow-State und wenn er in seiner Flow-State einen Gegner killt, dann spawnen diese Gegner so einen Energy-Orb und wenn man dann auch noch auf diesen Energy-Orb schießt, dann gewährt einem dieser Energy Orb ein Schild über ISO, die eine Instanz von Damage abwehrt. Das kann ein Classic-Schuss sein, das kann aber auch eine Race-Ulti sein, also sehr, sehr variabel einsetzbar. Und dieses Schild, da ist dann auch eine gewisse Zeit da. Und wenn man dann auch während dieser Flow-State dann weitere Gegner killt, dann spawnen die auch so ein Energy Orb. Man kann sich also weitere Schilde besorgen. Also irgendwie so ein Mix aus Rainers Abilities mit so einem neuen Schildelement. Johann, was sagst du zu dieser Ability?
Genau, also erstmal kurz zu dem, was du gesagt hast. Es ist aber nicht so, dass er mehrere Schilder bekommen kann. Ne? Also das eigentliche Schild wird erneuert, aber das ist jetzt nicht so, dass er vier Schilde übereinander legen kann. Das ist nicht so. Was sagen wir dazu? Es ist das Erste, was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass es so ein bisschen die Rainer-Problematik ist und dass diese Ability erst eine Ability ist, wenn sie einen Kill macht. Ne? Mhm. Vorher existiert die Ability nicht. So, und häufig ist es ja nicht das Problem, dass du dann den zweiten Kill bekommst, wie auch immer, ja, sondern den ersten Kill bekommst. So. Und das ist, denke ich, direkt eine Schwäche von ISO, dass er erstmal einen Kill braucht, wie auch bei Rainer. Rainer sieht man deswegen ja auch sehr wenig in E-Sports, ne? Weil du einfach mit Abilities arbeiten willst, um den ersten Kill zu bekommen und nicht dann den zweiten und dritten zu bekommen. Der erste Kill ist doch immer der wichtigste Und deswegen bin ich da so ein bisschen enttäuscht, dass es halt wieder erst diesen Kill braucht, was doch häufig das eigentliche Problem ist, ne, bevor ja. diese Abilities erstmal wirklich scheinen. So, was mich sehr doll interessiert, ist, wie doll dieses Schild in-game nervt. Auch wenn du jetzt zum Beispiel eine Rifle hast, das wird dann ja die häufigste Situation sein. Also kriegt ein Schild und dann muss er gegen eine Rifle kämpfen. Wie unangenehm ist es jetzt für den Gegner, dieses Schild kaputt zu machen und also zu killen? Musst du dein Gunplay so ganz anders ändern vielleicht und erstmal einen Bodyshot machen und dann einen Headshot zu machen? Oder sprayst du von Anfang an, ja, weil du diesen Reset einfach nicht bekommst? Also viele Spieler, die sich darauf eingestellt haben, dass man jetzt mit einer Vandal alle one-tappen kann, das ist nicht mehr der Fall. Das finde ich ganz interessant wiederum, wie das jetzt so ISO gut macht. Oder zum Beispiel gegen eine Echo, wo man doch häufig mal ein Sheriff-Brett kassiert, da müssen jetzt zwei Sheriff-Schüsse sitzen. Und wenn du erst einen Bodyshot machst und dann noch einen Headshot machen sollst, das ist doch wesentlich schwieriger, anstatt einfach mal so ein Brett zu verteilen. Das ist doch sehr, sehr schwierig. Eine Sache, die ich noch mitbekommen habe, ist, Dörke hat mit einem Riot-Dev gesprochen und es ist so, dass Gegner auch diese Orbs kaputt machen können. Ja. Das heißt, da muss man auch nochmal sehen, wie gut das Counterplay da ist. Und abschließend noch, es ist ja so Aimlabs, ne? Es sind ja auch tatsächlich diese Kugeln, die sehen genau aus wie bei Aimlabs, die dann so über dem gekillten Agent spawnen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, dann einen zu killen und dann sofort den Orb einzusammeln, abzuschießen, um das Schild zu bekommen und dann für den nächsten Gegner ready zu sein, weil das Crosshair-Placement doch dann erstmal weg ist und wieder neu adjustiert werden muss. Und wenn du instant getradet wirst von einem guten Team, ne, wo sofort der nächste um die Ecke kommt, kannst du auch diesen Orb nicht einsammeln. Also ich glaube, diese Momente, die Entscheidung für einen ISO, wann er wirklich diesen Orb überhaupt abschießen kann, ja, oder einfach nur sein Crosshair-Placement hält und ready für den tradenden Gegner ist, das ist eine große Herausforderung und ich finde, das kann auch fast eher ablenken. Ne?
Ja.
Wenn du da rechts einen killst, auf Breeze und auf links ganz woanders, piekt dich dann einer, willst du dann wirklich noch diesen Orb abschießen? Also das kann doch auch eher ablenkend sein.
Ja, absolut. Und besonders, wenn man den Orb dann abschießt und dann das Ganze einfach nur für einen Phantom-Fuß-Hit macht, ne? Und dann ist das Schild schon wieder weg. Es wird ja in diesen ganzen Trailern von Riot immer die Situation gezeigt, dass dann sofort eine Ult, eine Race um die Ecke springt und dann tankt man da die Race-Ult. Wow, das ist ja viel zu stark, hört man da von allen Seiten. Aber wann wird diese Situation wirklich mal passieren? Häufig ist es ja so, dass die Race auch entreat mit der Ult und dann versucht man sie so aus der Luft zu schießen und im besten Fall kriegt man sie. Wenn eine Rainer die jetzt kriegt, dann kann sie einfach dismissen und hat die Ult auch gedodged. Ne? Wenn Iso die Race in der Luft killt, dann muss er die Race killen, dann muss er aber auch noch den Orb killen, um überhaupt diese Ult zu dodgen. Das wird nie passieren, quasi. Das wird in 0,5% der Fälle, wo das versucht wird, irgendwie funktionieren. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schwer sein, diese Ability irgendwie wirksam einzusetzen. Rainers Ability sind da um ein Vielfaches einfacher einzusetzen. Und ich bin echt underwhelmed von dieser Double-Tap-Ability.
Ja, und bei Rainer ist es halt der klare Vorteil, dass sie tatsächlich irgendwo hingucken kann, wo potenziell ein Gegner kommt. Ne?
Ja.
Und Iso muss da irgendwo in den Himmel gucken, um da sein Schild einzusammeln, was im Zweifel dann zumindest auf Close Range sehr useless ist. Ne? Auf weite Reichweiten denke ich dann schon, dass es dann stark sein kann oder auch, wie gesagt, gegen Echos oder gegen Pistolen, da ist ein Hit doch sehr viel wert. Und das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Und dann hat er noch ein Schild für den nächsten Kill. Das kann so snowballen, ne? Dass du dann aufgrund des ersten Schildes den zweiten Kill bekommst und deswegen den dritten. Und das kann so weitergehen. Und dann ist es gut, ja, dann kann es wirklich funktionieren. Aber du merkst schon, dass das hier eine Sternkonstellation ist, die ich beschreibe, wo alles stimmen muss und dann scheint diese Double-Tap-Ability erst. Also da muss man noch sehen, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Viele Content Creator waren jetzt auch so, ich meine, es ist das Content Creator Game, ne? Clickbait. Also ist overpowered, oh my god, he's so strong, bla bla bla. Ja, ja. Also, und dann sterben sie, während sie versuchen, den Aimlabs Orb da abzuschießen, ne? Also, ja. Das kann es ja irgendwie nicht sein.
Also, wenn also eins nicht ist, würde ich sagen, overpowered. Also, ja. Da wieder so, also, ich verstehe auch Leute, die dann so einen Twitter-Post machen. Es kann nicht sein, dass Sun Agent reinkommt, der ist viel zu stark. Warum ist der viel zu stark? Also, bitte erklärt es mir. Ist auf jeden Fall nicht viel zu stark. Eine Sache noch, die wir nachreichen zu der Ability hier. Man hat natürlich, weil es die E ist, einmal so eine Basis-Charge. Na, jede Runde hat man das. Und maximal kann man zwei haben. Und die zweite Ladung kostet dann 150 Credits. Jedenfalls schön günstig.
Ja, genau. Aber ich sag mal, bevor wir jetzt abschließend also bewerten, sollten wir erstmal die anderen Abilities angucken.
Ja, und du hast ja eben angesprochen, er muss erstmal einen Kill kriegen, damit er irgendwie wertvoll ist. Die nächste Ability, sein Q, hilft dabei, auf jeden Fall mal Kills zu kriegen. Das heißt Undercut, und da schießt man auch ein Molekularbolt durch die Wände. Es ist so ein bisschen wie so eine Omen-Flash. Den kann man durch Wände schießen, und wenn der Gegner trifft, dann werden sie verwundbar. Also sie kriegen dann Double Damage, wenn man sie danach mit Waffen trifft. Davon hat er auch zwei Ladungen, und die kosten 200. Das ist eine sehr, sehr gute Ability, die wir so auch nicht im Game haben. Das ist wie so ein fliegender Killjoy-Alarmbot. Der fliegt wie eine Omen-Flash.
Mhm, genau richtig. Ich glaube, er fliegt ein bisschen weiter auch sogar als die Omen-Flash. Und er ist ein bisschen schmaler, so sah es zumindest auf dem Gameplay aus, das wir gesehen haben von verschiedenen Content-Creatern. Und das kann sehr gut sein, ne? Insbesondere, weil diese Undercut-Ability relativ schnell ausgerüstet ist und abgefeuert ist, kann es auch mal schnell für ein Take an bestimmte Stellen platziert werden. Und insbesondere, wenn die Gegner einen angreifen und ein Go auf die Side machen, dann ist es natürlich super stark, ne? Man kennt das ja selbst von einer Omen-Flash, man wird gerade den Go machen, alles fliegt los, Silver Arrow, die Flashes fliegen, und dann kommt da von Zeit ein Omen-Flash, und das ist so, okay, entweder machst du weiter und stirbst, oder du musst halt eigentlich die Beine in die Hand nehmen und zurückgehen. Und das jetzt so ein bisschen anders mit der Undercut-Ability, wo du dann Double-Damage bekommst, da werden dann Mollys natürlich richtig effektiv. Und auch das Postplan-Spiel ist natürlich interessant, ne? Weil die Ability wirst du auf jeden Fall treffen, weil du dann einfach auf den Spike diese Ability machst. Und dann wird dich ein Brimstone-Molly oder ein Viper-Molly auch wieder doch sehr, sehr schnell sterben lassen. Ja? Also da ist dann auch dieser Viper-Molly ohne den Viper-Orb sehr interessant in der Kombination, weil der Viper-Molly dann so viel Damage macht.
Ich frage mich, ob das auch Teammates trifft, wenn das Ding jemanden erwischt. Weil bei der Omen-Flash ist es ja häufig so, du stehst neben dem Teammate und Flash ist dann auf einmal aus Versehen, weil die Range so komisch im Nahbereich ist von der Omen-Flash. Wenn du das dann einsetzt auf dem Side und alle deine Teammates vulnerable machst, das ist natürlich auch nicht so schön und kann zu viel Hass führen. Das müsste man nochmal ausprobieren. Aber ansonsten auch für eigene Goes eine sehr, sehr gute Ability. Ne? Wenn man weiß, wo jemand steht, wenn man schon so die Ecke gecheckt hat, wo jemand ist, da jemanden vulnerable zu machen, ne, und dann irgendwie eine Race-Granate um die Ecke zu werfen oder sonstiges Damage-Util oder das einfach zu pre-firen, wenn man dann nur einen Hit braucht oder zwei, um den Gegner zu killen, das ist eine super, super starke Ability.
Ja, denke ich auch. Es ist halt, das wird ein bisschen dauern, bis man es wirklich raus hat, wann man es am besten einsetzt. Ich denke, häufig wird man dann auch mit der Ability zu spät sein, wenn man merkt, oh, da kommt jetzt jemand, dann mache ich den jetzt erstmal vulnerable und dann habe ich noch nicht wieder meine Waffe in der Hand, wenn es dann wirklich zum Gunfight kommt. Und man gibt natürlich seine Position damit weg, ne? Das ist natürlich auch eine Sache. Bei Omen ist es ja so, ja, du gibst deine Position weg, aber wo ist er dann? Ja, benutzt er einen Teleport oder springt er einfach mal in die andere Ecke? Das weißt du nicht. Bei Aizo weißt du das schon, ne? Und er hat einfach seine Position weggegeben und ja, du bist vulnerable, aber du weißt auch genau, wo er ist. Das heißt, da hast du dann vielleicht einen Crosshair-Placement-Vorteil, den du ausnutzen kannst.
So viel zur Q-Ability, kommen wir zu seiner C-Ability, Contingency. Und das ist so eine Schildwall, die man nach vorne schießen kann und hinter der man herlaufen kann. Die ist unzerstörbar und die blockt Bullets. Das ist auch wieder eine sehr, sehr starke Ability, deswegen auch nur eine Ladung für 250 Credits. Gibt mir so ein bisschen Overwatch-Vibes, wenn das Ding da durch die Map saust. Es ist wirklich einfach ein Schild, was vor dir her fährt und einen Push stoppt, beziehungsweise deinen eigenen Push ermöglicht. Und das ist auch so ein Odin-Counter, habe ich das Gefühl. Es gibt ja häufig so Parts von Maps, wo einfach nur Odin durchspammt, da kannst du nichts machen. Das beste Beispiel so auf Ascent in B-Main oder auf Lotus da auf A-Lang, ne, dass da einfach eine Odin durchholzt und dir einen Push so ein bisschen versagt. Wenn da diese Shieldwall ist, dann macht die Odin einfach gar keinen Damage. Für solche Sachen ein guter Einsatz, aber auch so ein C-Lang-Push auf Haven wird dadurch schon einfacher. Was sagst du zu dieser Ability?
Genau, ich denke auch, dass dadurch Bullets einfach verschwinden, ja, absorbiert werden, ist der wesentlichere, stärkere Part dieser Ability. Was man dazu sagen muss, ist, dass man die nicht anhalten kann. Eine Harbor-Wall kannst du ja stoppen. Die ist so ähnlich wie die Harbor-Wall, ne? Diese Contingency-Ability ist ein bisschen schmaler. Aber die fährt immer durch. Du kannst nicht sagen, okay, hier an diesem Ort bitte stehen bleiben. Dann würde ich dir auch recht geben mit deinem Odin-Beispiel auf B-Main Ascent. Aber die fährt dann weiter durch, ne? Würdest du sie stehen lassen können, dann wäre es einfach die ganze Zeit nicht swammable von der Odin. Und so ist es doch ein relativ kurzer Zeitraum, wo dieses Odin-Play dann nicht möglich ist. So. Zum Beispiel, sehr gutes Beispiel ist Haven C. Wie oft wird man da denn gespammt, ne? Die Gegner smoken das einfach und holzen dann mal zwei Magazine da rein. In diesen langen, schmalen Weg kriegt man sehr oft Frags. Das ist eine sehr gute Anwendung, wie es funktionieren kann. Mhm. Was man sagen muss, es ist wirklich relativ schmal, diese Wall, ne? Es ist relativ schmal. Und auch die Gegner können doch relativ schnell links und rechts daran vorbeigucken und haben dann automatisch immer einen Off-Angle, ne? Du benutzt diese Contingency Wall. Und jetzt musst du sehen, okay, wo piekt der Gegner denn? Aber du weißt es nicht genau. Und wenn die Leute da so, es entsteht ein neuer Engel, der eigentlich immer ein Off-Engel ist, weil zu welchem Moment willst du denn rechnen, wo die Gegner auftauchen? Es geht nicht. Es müssen beide Gegner und ISO müssen dann die ganze Zeit an der linken und rechten Kante der Contingency Wall vorbei aimen und das ist dann nicht unbedingt ein Vorteil für ISO oder seinen Teammates, diese Wall, ne? Sondern weil halt diese Off-Angles, wie gesagt, entstehen. Und ja, das muss man auch mal abwarten, wie gut man dann tatsächlich damit auf Side kommt oder ob man sich eher damit ein paar unangenehme Off-Angles kreiert.
So viel zur C-Ability, dann kommen wir mal zum interessantesten, nämlich zu seiner Ulti. Die heißt Kill Contract und bringt ein ganz neues Element ins Spiel. Ich fand diesen Satz so lustig, wie das beschrieben wird. Equip an interdimensional arena. Equip das mal, Johann. Und zwar schießt man ein Energiefeld auf die Map und den ersten Enemy, den man damit trifft, der wird mit dir gemeinsam in eine One-on-One-Arena befördert, außerhalb der Map. Also man verschwindet kurz von der Map und spielt ein One-on-One gegen den Gegner. Man hat so einen leichten Vorteil, weil man selber als ISO zwei Wände hat, hinter denen man sich verstecken kann, der Gegner aber nur eine. Und ja, dann spielt man halt ein One-on-One 15 Sekunden lang, bis jemand gewinnt. Und wenn bis 15 Sekunden, das wird sehr, sehr schwierig, niemand gewonnen hat, dann sterben beide. Das kostet 7 Ult-Points. Und ja, wenn man das erste Mal hört, dann hat man einfach nur ein Fragezeichen im Gesicht, oder?
Ja, sehr neue, merkwürdige Ability. Man wird einfach entführt, ne? Es ist eine neue Dimension. Es ist dann einmal kurz eine Aim-Map, wenn man so will, die wir uns ja auch schon mal gewünscht haben. Jetzt kommt sie ins wirkliche Spiel, kommt eine separate Aim-Map, diese Interdimensional Arena. Und ja, ich hatte dazu ein paar Gedanken. Und Es ist, wann ist diese Ability gut? Wann ist sie gut? Sie ist hervorragend, wenn du weißt, dass viele Gegner zum Beispiel auf der einen Side sind und du deinen Sentinel-Anker oder was weiß ich für einen Anker auf der anderen Side hast. Du weißt nicht, wo er ist. Häufig kriegt dieser Anker dann noch 2, 3 gute Kills, ne? Weil man gar nicht weiß, wo er ist. Vielleicht hat er schon Space eingenommen, irgendwo ganz eklige, vielleicht hat er sich wo ganz eklig versteckt. Und dafür ist es natürlich perfekt, ne? Diesen Side-Anker jetzt hier in diese Arena zu holen und dann einfach mal Platz zu machen, ist eine gewonnene Runde. Ne? Es ist eine gewonnene Runde. Der Rest des Teams ist ganz woanders. Für diese Side-Anker ist es richtig gut. Wofür es auch noch richtig gut ist, ist, wenn eine Race auf Side springt, ja, und du weißt, also du verteidigst und du weißt ganz genau, es kommt hier eine Race-Ult und dann holst du sie mal schnell in diese Arena und sie hat dann nicht mehr die Ult, ne, das geht nicht, sondern sie muss dann auch mit ihrer normalen Gun spielen. Häufig wählen Races ja auch, wenn sie ihre Ult haben und ganz genau wissen, dass sie benutzen, eine schwächere Waffe, weil sie einfach nicht einen vollen Invest in eine Rifle gehen wollen, sondern dann irgendwie eine Stinger kaufen oder eine Judge, die halt useless sind in dieser Arena. Ja, also damit musst du gar nicht erst antreten. Und dafür ist es natürlich super, ne? Hast du die Race-Ult gestoppt. So, auf der anderen Seite, wenn man das langsam weiß, ja, dass der Eiso die Ult hat, Race hat die Ult, dann schickst du halt irgendjemand anderen voraus, ja, dann schickst du halt nicht deine Race voraus, sondern deinen Jet oder dein Brimstone meinetwegen und dann hat natürlich die Race auf der Side, die dann wie ein Grashüpfer da einfach lustig rumspringen kann auf der Side, nur noch einen Gegner und ein einfaches Ziel, gar kein Crossfire, ja, und damit ist sofort für dieses Szenario, diese Iso-Ult, der Kill-Contract, ist dann gecountert, ja, wenn du das so machen willst. Vielleicht sollte man das noch dazu sagen, es wird der, wenn mehrere in diesem Bereich sind, wo ein Agent in diese Arena gezogen werden kann, wird der nächstgelegenste reingezogen, ne, das ist natürlich eine wichtige Information an der Stelle, aber dann schickst du jemand anderes voraus und machst dann erst deine Race-Ult. Ist so ein bisschen Schere, Stein, Papier, was der Iso dann macht. Wenn er das auch wieder weiß, ja, dann kann man wieder ganz andere Szenarien zeichnen. Aber ja, das sind so gute und schlechte Beispiele, wie der Kill-Contract funktionieren kann.
Was auch noch eine Idee ist, halt allgemein immer den gegnerischen Sentinel rauszuholen, weil in dieser Ultimate sind die Sentinels suppressed. Also Cypher Strips funktionieren nicht, Killjoy's Abilities funktionieren nicht, Chamber's Abilities funktionieren nicht. Und das könnte auch noch eine Einsatzmöglichkeit sein, ne? Weil der Sentinel-Side wird ja häufig auch wirklich alleine gehalten. Ne? Und wenn man da einfach for free rauf will, ist das eine gute Sache. Jetzt hat man häufig in Social Media gelesen, ich benutze doch hier nicht eine 7 Ulti-Points Ulti, einfach nur um 50-50 zu haben. Siehst du das Ganze als 50-50 oder würdest du sagen, durch diese 2 Deckungen, die Iso hat, ist er schon deutlich im Vorteil?
Also es ist auf jeden Fall kein 90-10, ne? Es ist eher ein 55-45, wenn du willst, mit leichtem Vorteil für den Iso, weil er diese doppelte Wand hat. Das heißt, es ist einfach mehr Space da, wo er dann letztendlich erscheinen kann, wo er vorbei pieken kann. Es ist aber nur ein kleiner Vorteil, ne? Es ist ein sehr kleiner Vorteil. Ich denke, beide Spieler werden da sehr fokussiert reingehen. Und dann ist es auch möglich, diesen extra Raum, der Iso zur Verfügung gestellt wird, den dann auch zu überbrücken. Das muss jetzt kein heftiger Flick sein, ne? Das muss einfach nur vernünftig geaimt sein. Und das ist, denke ich, eine valide Kritik an dieser Ability. Dass es doch gar nicht so sehr ein Vorteil ist, wie jetzt eine Race-Ult in der Hand zu haben. Was auch häufig schief geht, aber es ist doch immer noch ein größerer Vorteil. Es klappt mehr, als dass es nicht klappt. Und das ist bei diesem Kill-Contract nicht der Fall. Wo du gerade sagst, dass man den Sentinel rausnimmst, ist es dann aber auch, diese Wände fallen ja relativ schnell, ne? Es ist jetzt nicht so, dass der Sentinel dann ewig von der Side weg ist und man gemütlich dann das alles einnehmen kann. Der ist dann auch wieder da. Und ja, was mich noch interessieren würde, wenn es zum Beispiel ein Cypher ist, sind seine Abilities dann noch auf der Side aktiv? Ich denke ja, weil er ja noch lebt. Und wie kommt der Cypher zurück, wenn er sein Duell gewinnt? Es gibt ja so die häufigsten Cypher-Positionen, ne? Wo man dann auch weiß, wo er ist. Vielleicht ist es dann wie mit so einer Phoenix-Ult, die zurückkommt, ne? Dass du dann eine Jett hast, die raufdasht und weiß, okay, Cypher ist wahrscheinlich hinter dieser einen Box. Cypher gewinnt das Duell, aber ist dann leichtes Futter für die Jett, die einfach direkt vor ihm steht. Ne?
Ja.
Das sind viele Fragen, die es noch zu klären gibt.
Ja, es ist auf jeden Fall echt merkwürdig. Ich habe auch so ein paar Clips gesehen, wie Leute dann aus diesem Duell kommen. Und häufig wurde dann immer angesagt, der ist wahrscheinlich da gestartet. Und dann wird man auch direkt gepusht, wenn man dieses Duell gemacht hat. Also man sollte das, glaube ich, echt nicht in the wide open aktivieren, weil man plumpst dann einfach nur so zurück in die Map. Und man hat ja auch gar keine Zeit, sich zu orientieren. Man ist, glaube ich, direkt im nächsten Fight. Wird interessant, wie dann die SpielerInnen das so einsetzen. Nächste Woche wissen wir da, glaube ich, schon viel, viel mehr.
Du kriegst aber einen Orb, oder? Also wenn du als Aizo in dieser Arena jemanden killst, hast du, glaube ich, noch Zeit, um den Orb abzuschießen. Und der ist auch immer da, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber das ist eine kleine Mechanik, ne? Das ist jetzt wirklich nicht kriegsentscheidend für diesen Agent. Aber es wäre natürlich cool, wenn er dann mit einem Schild da rauskommt. Und auch sehr, sehr sinnvoll, um also so ein bisschen stärker zu machen, vielleicht direkt ins Fazit. Deswegen, es ist doch diese Rainer-Problematik, ne? Das ist doch eine sehr wichtige Ability für ihn erst freigeschaltet wird, wenn er einen Kill macht. Das ist ein großer Nachteil, ein großer, großer Nachteil. Was ich auch noch zu bedenken geben würde, ist es wirklich ein Duelist? Also er hat dieses Schild, er hat Double Damage, ne?
Ja.
Double Tap und Kill Contract sind, denke ich, Duelist Abilities. Aber es ist eher ein Duelist Initiator Mix und kann deswegen auf bestimmten Maps einen zweiten Duelist ersetzen. Aber er ist jetzt nicht der Duelist, der da alles reißen wird, ne? Du wirst einfach eine Jett, eine Raze, eine Neon, die diese Movement Abilities haben, was so unglaublich wichtig ist und auch die Kernidentität eines Duelists ist, ne, das kriegst du halt nicht ersetzt. Also, das brauchst du einfach. Es muss einfach da sein. Meinetwegen Yoru, ne, der dann auch die Position verändern kann, der schnell Position verändern kann. Das ist, denke ich, so die Identität eines Duelists. Und das hat also nicht. Und deswegen wird er nicht diese Movement-Duelists, wird er nicht ersetzen können, wenn überhaupt als Zweit-Duelist, wenn man noch ein bisschen mehr Initiator-Fähigkeiten braucht. Wie siehst du das?
Ja, ich finde es auch ganz komisch, rauszufinden, wo der so seinen Platz hat in der Meta, ne? Also du kannst ja, also normal nimmt man ja als Second Duelist irgendwie einen Flasher, um mehr Flash zu haben, die kriegst du von ihm nicht. Was kriegst du von ihm? Du kriegst Initiator-Potenzial, du kriegst auch so ein bisschen Sentinel-Potenzial mit dieser Wall, aber es ist ganz, ganz komisch. Es ist halt, es macht irgendwie nochmal so einen neuen Duelist-Zirkel auf. Und ich glaube, es wird sehr, sehr nischig, wo er dann tatsächlich eingesetzt wird. Es kommt mir auch vor wie so ein One-Trick-Agent, weil diese Double-Tap-Ability, die musst du wirklich meistern, um da deine Value draus zu kriegen. Ich glaube, dass es wirklich so eine Yoru-ähnliche Nische wird, ne? Dass du Spieler haben wirst, die extrem sick auf dem sind und dann kann er auch gut eingesetzt werden. Aber es ist nicht so, dass du da deinen Flex-Spieler hast, der dann eben mal für eine Map ISO fillt. Ich glaube, da braucht man schon richtige Experten. Und ich finde, die stärksten Abilities sind halt das Q und die C, ne? Diese Wall und diese Vulnerable Undercut. Das ist richtig, richtig cool. Und das andere ist eher so, also Style-Abilities, würde ich sagen.
Gimmicky,
Ja, also insbesondere das Q, das finde ich sehr, sehr stark. Ne? Bei einem koordinierten Go zwei Positionen mit Double Damage belegen zu können, ist schon ultra strong. Auch eine Ability, die wir so nie im Game hatten. Du konntest eigentlich nie irgendwas feuern, um Double Damage zu kriegen. Ich glaube, mit dem Fade Pull hat man da Double Damage? Nee, da hat man auch einfach nur taub und gepullt. Du kriegst
Schaden halt, ne?
Mit Astra kann man es ein bisschen machen, aber ich glaube, dieses Undercut ist noch wesentlich schwieriger zu dodgen letztendlich für die Gegner. Das kann, wenn du dann so einen Gameplan hast, der darauf aufbaut, sehr, sehr stark sein, aber ansonsten wird es eine sehr, sehr kleine Nische und ich glaube, es dauert lange, bis wir ISO tatsächlich in Line-Up sehen.
Ja, Timing super wichtig. Man kennt es, Viper Molly macht ja auch Doppel-Damage. Wenn der richtig sitzt und die Leute trotzdem rauspushen, hast du auch häufig sehr einfaches Spiel. Ne? Sehr, sehr einfaches Spiel. Und da kann also auch seine Stärke finden.
Ja. Soweit zu ISO. Haben wir lange, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde über ISO gesprochen, aber das war auch mal nötig, um das so ein bisschen einzuordnen. Nächste Woche werden wir dann natürlich noch mehr wissen oder übernächste Woche, wenn wir vielleicht ISO auch mal so ein bisschen gespielt haben. Es gab dann noch weitere Leaks, du hast es im Intro angesprochen. Zwei Battle Pass Skinlines wurden schon geleakt oder ich glaube sogar insgesamt drei, inklusive des Battle Pass Knives. Ich würde sagen, wir besprechen das Ganze nächste Woche, ne, wenn wir den ganzen Battle Pass wissen, nur yes. So viel zu dem Battle Pass Knife, sieht schon wieder ganz schick aus.
Ja, auf jeden Fall. Aber nochmal gucken, nochmal abwarten bis nächste Woche, bis man dann alle Bilder komplett hat, aber es könnte ein guter Battle Pass werden.
Falls ihr es jetzt schon nicht mehr aushaltet, schaut natürlich in die Shownotes, ne? Da haben wir den Link reingepackt. Dann gibt es auch schon so ein kleine Leaks zur nächsten Skinline. Ihr wisst ja, wenn jetzt ein neuer Act startet, dann gibt es ja immer eine größere Skinline, häufig eine gute Skinline und da habe ich jetzt gelesen, das Thema des neuen Bundles betrifft traditionelle chinesische mythologische Figuren. Dann denken wir so, wieso? Also schon wieder? Ist es die dritte chinesische Skinline fast in Folge? Wir hatten erst diesen China-Fächer, dann hatten wir die Imperium-Skinline, jetzt haben wir nochmal mythologische Figuren. Also ich finde das ja cool grundsätzlich, aber warum kriegt denn von allen asiatischen Ländern China die ganze Liebe gerade? Also es gibt ja, ich meine, es sind doch gerade League Worlds in Südkorea, da könnte man doch mal was anlehnen oder Japan oder so. Also es gibt doch unendlich viele asiatische Länder. Warum wird denn China gerade so ausgeschlachtet?
Also diese Leaks stimmen ja auch nicht immer, ne? Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das nicht stimmt. Ich behaupte einfach mal, dass das nicht stimmt. Aber die Leaks, ich sehe das genauso wie du. Was soll das denn jetzt da schon wieder eine chinesische Skinline nach dem Fächer und nach Imperium zu machen? Es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht so doll keinen Sinn, dass ich glaube, dass diese Leaks einfach nicht stimmen.
Okay. Auch da.
Glaubst du, dass es auf jeden Fall so ist? Haben dich Leaks bisher immer, haben sich noch nie enttäuscht?
Schon mal enttäuscht, aber in letzter Zeit war es eigentlich immer viel richtig. Ne? Also die Imperium Skinline wurde ja eigentlich auch genauso geleakt. Und in letzter Zeit Gaia 2.0, da hat der Leak auch gestimmt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es auf jeden Fall nicht stimmt, aber ich finde, es liest sich genauso wie so ein Leak, der auch zu Imperium hätte kommen können. Und vielleicht hat sich der Poster einfach mal einem alten Leak vergriffen. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir nicht wieder so eine Skinline kriegen.
Ja, das denke ich auch, ne? Also, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Ich weiß es nicht genau. Also, ja. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil entzeugen. Es kann ja auch gut sein. Imperium war ja auch so ein bisschen underwhelming. Vielleicht kommt da jetzt nochmal ein chinesischer Banger. Würde ich auch nehmen. Aber ich war sehr, sehr verwirrt, wenn Riot da nicht mal auf den Plan geguckt hat, was sie als nächstes jetzt veröffentlichen. Und dann steht da irgendwie dreimal ein China-Thema. Das ist doch fragwürdig.
Absolut. Dann machen wir schnell weiter mit den Premiere-Changes, die gestern angekündigt wurden. Es wurden diese FAQ erweitert auf der Seite von Riot beziehungsweise auf der Play Valorant Official Seite. Die sind mittlerweile amoklang, die FAQs, und da halt noch so ein paar kleine Fehler, die sprechen wir gleich nochmal an. Wir besprechen jetzt hier die wichtigsten Änderungen. Erstmal vorweg, das wäre für uns in unserer allerersten Season sehr, sehr wichtig gewesen. Teams, die vor oder während der Enrollment-Phase gegründet wurden, dann es aber verkackt haben, sich anzumelden, können auch noch später ins Turnier starten und zum Beispiel so auf der zweiten Map dann starten, wenn es halt vorher nicht geklappt hat. Das, glaube ich, sehr, sehr guter Frust-Release für alle Teams, die das Enrollment verkacken.
Ja, auf jeden
Fall. Als nächstes gibt es Premier Scrims. Man kann jetzt bei Premier trainieren. Also vor den Spieltagen kann man einfach mit seinem Premier-Team in die Queue gehen und spielt dann gegen andere Teams auf der aktuellen Map. Das finde ich sehr, sehr cool. Ne? Ansonsten war man ja, wenn man jetzt nicht auf prac.com oder so angemeldet ist und einfach nur so ein kleines YOLO-Team hat, darauf angewiesen, einfach unrated oder so oder ranked zu spielen und zu hoffen, dass man die Premiere-Map kriegt. Mhm. So kann man jetzt ein bisschen gezielter pracken. Finde ich sehr, sehr cool.
Ja, macht das auch alles so ein bisschen professioneller, ne? Dass du das ja wirklich auch trainieren kannst. Auch im Hinblick auf den E-Sports-Bereich, Spoiler Alert, macht das sehr viel Sinn, dass Premiere da so ein bisschen professionelleren Anstrich bekommt und dass man da auch besser trainieren kann.
So, und jetzt, wo wir ja die erste Premiere-Season hatten, die erste Official-Premiere-Season, die nicht irgendwie eine Beta oder sonst was war, ist auch klar, das Team, der Matchverlauf und die Premiere-MMR werden in die nächste Stage übertragen. Das macht, denke ich, Sinn. Und jetzt kommt was Interessantes, jetzt widerspricht sich die Valorant-Seite. Also es gab einen ganz großen Post, in den Premiere-Matches wird es jetzt ein Timeout pro Seite sowie ein Timeout für die Verlängerung für alle Teams geben, ne? Das steht auch in den FAQs und ein paar Punkte darunter steht noch der Hinweis, aktuell gibt es keine Timeouts in den Matches. Also da wurde wahrscheinlich einfach diese neue Info eingefügt und das alte dann in den FAQs gelassen, aber ich denke, es soll so gemeint sein, ihr habt jetzt mit eurem Team pro Hälfte ein Timeout und auch in der Overtime, sollte es eine geben, hat jedes Team dann nochmal ein Tactical Timeout, was es nehmen kann. Auch das eine sehr, sehr schöne Änderung, wie ich finde.
Ich denke auch, das wird aus Versehen stehen gelassen. Ne? Es wird jetzt ja Timeouts geben, das ist einfach hier übrig geblieben, eine Textleiche.
Ja. Valorant.de, also die Dach-Community von Valorant, macht auf X, also ehemals Twitter, ein Premiere-Giveaway, bei dem man ein Bootcamp gewinnen kann. Also wenn ihr da Lust habt, schaut mal rein, der Link in den Shownotes und das Ganze läuft bis zum 28.10. Noch eine kleine Randnotiz, der Valorant Mobile Global Launch kommt in 2024, also dieses Jahr müssen wir nicht mehr damit rechnen, aber ja, 2024 sehr, sehr weit gefasst. Ich hoffe, es kommt dann relativ zügig, weil es sieht ja schon ziemlich fertig aus. Vielleicht ja so im ersten Quartal, erstes, zweites Quartal, meinst du, kann man mit rechnen?
Ja, ich weiß nicht genau, also ich hoffe, dass diese Valorant-Notiz von dir hier stimmt oder dass du hoffst, dass es bald kommt, 2024. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch für das Mobile Game, einfach weil man es auf dem Handy spielen muss. Ne? Ja. Aber ich wäre auch hyped. Ich würde es mir anschauen mittlerweile, nachdem man jetzt noch mehr gesehen hat, wie das Spiel dann wirklich aussieht. Und ja, darf man gespannt sein.
Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Als letztes gibt es noch neues Prime Loot. Als Amazon Prime KundInnen könnt ihr immer einmal pro Monat kostenloses Velo Loot abholen. Das ist diesmal so eine Omen Player Card. Macht das auf jeden Fall. Dazu auch der Link in den Shownotes und natürlich zu allem, was wir besprochen haben, findet ihr auch die Links in den Shownotes. Das war's zum Aktuellen und wir kommen jetzt zum E-Sports.
Wir sind diese Woche zuerst in der EMEA-Region und Fnatic hat einen neuen Head Coach. Das wird Elmar Puddy. Der war vorher bei Gen.G in der Pacific Region. Die hatten sich knapp nicht für Champions qualifizieren können und machen jetzt einen kompletten Team-Rebuild. Das heißt, Elmar Puddy ist dann nicht mehr dabei und er wird jetzt Mini ersetzen. Das sind natürlich sehr große Fußstapfen, die er da treten muss. Mini, ja, auf der Suche nach einer besseren Work-Life-Balance bei Fnatic ausgeschieden. Sehr hohe Erwartungen an Elmar Puddy. Oder Puddy.
Oder Puddy.
Dann eine Nachricht von Food Esports. Kiwi verlässt Food und geht zu Fireflux Esports. Fireflux ist auch ein türkisches Team, was in der Challenger-Season angreifen will und Ascension dann im Auge hat für 2024. Und wo wir gerade bei der Challenger-Series sind, da hat Riot viele neue Details veröffentlicht. Vieles ist trotzdem noch im Grauen, aber man wird jetzt so langsam angefüttert und es kommen immer neue Informationen. Hier ist jetzt zusammengefasst, was wir Neues wissen. Die Challenger-Series wird im Januar 2024 beginnen und es gibt zwei Stages mit jeweils Gruppenphasen und Playoffs und das Ascension-Turnier ist dann im September. So, jetzt war es ja immer so, wir merken es ja auch gerade, dass diese Tier-2-Szene dann eine riesig lange Pause hat, bevor es dann wieder losgeht und das wollen sie verkürzen. Und deswegen fängt die Saison 2025 schon im Oktober 2024 an, also direkt nach dem Ascension-Turnier. Und es gibt halt auch noch eine Verknüpfung mit Premiere. Premiere-Teams haben die Möglichkeit, gegen Challenger-Teams aus Stage 1 zu spielen, um dann eventuell in Stage 2 selber mitzumachen. Das ist so eine grobe Information, die da steht, wie das genau aussehen wird, wer sich da qualifiziert, das ist noch abzuwarten. Außerdem gibt es noch ein paar interessante Änderungen. Das hatten sie ja auch schon mal angeteased. Franchise, also die Teams aus den Franchise-Partner-Ligen können sich mit den regionalen Challenger-Teams oder überregional mit Game-Changer-Teams zusammentun. Das ist dann eine Partnerschaft, so wird das genannt. Mhm. Und mit dieser Partnerschaft wird ermöglicht, dass man sogenannte Doppelspieler hat. Das bedeutet, Ersatzspieler zum Beispiel aus den Franchise-Teams können dann bei den Partnerschaften der Game-Changer-Teams oder bei den Challenger-Teams aushelfen und mitspielen. Damit will man einfach vermeiden, dass häufig diese hochkarätigen Spieler auf der Bank versauern. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, kann dann nicht das komplette B-Team von Evil Geniuses dann auch das Challenger-Roster übernehmen? Das ist eine Frage, die man sich sofort stellt. Ich denke, da wird es bestimmte Limitationen geben, aber da haben wir jetzt noch keine genaueren Infos. Ich denke, ein bis maximal zwei Spieler wird es dann betreffen, was diese Two-Way-Agents sind, diese Doppelspieler. Und was mit dem Update auch noch möglich ist, dass Spieler verliehen werden können. Das gilt auch für Teams außerhalb der Partnerschaft. Ja, das heißt, du kannst außerhalb der Partnerschaft Spieler verleihen, die dürfen aber nicht doppelt spielen. Und die dürfen auch erst wieder zum Ausgangsteam zurückkehren, wenn die Leihfrist abgelaufen ist. Mhm. Daniel, was denkst du von diesen flexiblen Changes?
Ach, finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Also da so ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen. Das war ja immer bisher sehr, 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 sehr strikt mit diesen ganzen Wechseln. Hat immer für viele Auszeiten und Sperrzeiten von SpielerInnen auch geführt. Ich finde das sehr, sehr cool. Also bin gespannt, wie es dann tatsächlich auch umgesetzt wird, wie die Teams damit umgehen. Aber da mal so ein bisschen frischen Wind reinzubringen, finde ich sehr, sehr gut.
Ja, das denke ich auch. Man muss abwarten. Es sind noch so viele Fragen offen. Wie funktioniert das denn genau mit dem Line und mit dem Doppel-Agents? Wie viele dürfen das sein? Weitere Informationen folgen. Wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. Dann noch ein Update aus der Dachregion. Dach Arcade steht kurz vor der Entscheidung, zumindest in der Gruppenphase. Momentan sind da CGN, Ovation, Maus und Reveal Multigaming qualifiziert. Alternate Attacks hat noch eine rechnerische Chance, noch einen dieser Teams rauszukicken. Aber ja, die Playoffs sind dann ab 29. Oktober. Das geht also nahtlos weiter. Und auch noch als Information, nächste Woche, also in anderthalb Wochen, ist das Red Bull Homeground Turnier in Japan. Da informieren wir euch dann aber auch noch mal nächste Woche, wie das dann genau ablaufen wird. Ansonsten war's das zum E-Sports und wir schauen jetzt noch mal etwas weiter in die Dachregion.
Die Trophäe wartet. Deutsche Szene. Schön, dass ihr mit dabei seid. Der Pokal ist am Laufen, die Playoffs sind am Laufen und es gibt immer mehr Upsets. Die VCL-Teams schaffen einfach es nicht, gegen Project V-Teams zu gewinnen. Und das ist wirklich beeindruckend zu sehen. Gestern gab es direkt zwei Upsets hintereinander. Alternate Attacks und Ovation fliegen beide gegen Project V-Teams raus. Also damit hätte wohl niemand gerechnet, dass das dann so schnell geht. Alternate Attacks fliegt gegen Geeks Energy raus. Geeks Energy eigentlich auch ein starkes Team, aber Attacks musste das auf dem Papier eigentlich gewinnen. Sehr, sehr krass, dass sie das verloren haben. Und Ovation verliert tatsächlich gegen NXT. Und NXT haben vermutlich mit ihrem Lineup das erste Mal zusammengespielt, würde ich sagen. Also die haben drei neue Spieler gehabt und hauen dann erstmal Ovation als VCL-Team raus. Sehr, sehr großer Upset, sehr, sehr unangenehm für Ovation, aber so ist es jetzt. Heute Abend geht's direkt weiter um 18 Uhr auf dem Project V Twitch. Da caste ich gemeinsam mit Lady the Rose Maus gegen die Weisen und Focus and Friends gegen Entropy Gaming. Ist die Frage, ob die Weisen dann auch Maus raushauen kann. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Aber wenn man sich anschaut, was da gestern passiert ist, ist vielleicht die kleine Chance für die Weisen da.
Das ist das Coole an The Pokal, ne? Diese Upsets, die kleinen Teams, die die großen Teams raushauen. Natürlich ärgerlich für die, ne? Aber insbesondere mit First to 13 ist es doch häufig möglich, da mal irgendwie überrannt zu werden oder ja, dass man seine eigentliche Stärke nicht ganz so sehr präsentieren kann oder aufs Feld bekommt. Gefällt mir sehr gut, das Format. Das möchte ich nochmal unterstreichen.
Halbfinale und Finale dann nächste Woche Samstag im Experian in Köln und dafür gibt es dann auch noch Karten. Dann wurde gestern Abend das Bike Nations Team für Deutschland bekannt gegeben. Letzte Woche wurde schon bekannt gegeben, dass Kuba der Kapitän sein wird und jetzt gibt es auch das erste große Line-Up. Das wird dann nochmal eingestampft auf 6 SpielerInnen. Bisher besteht das Team aus Musashi, Muri, Alorante, Azuri, Beast Mode, Leosen, Benny, Obnox, Karina, Samsi, Lil Bob und Medica. Also sehr, sehr breit aufgestellt. Das Turnier läuft folgendermaßen. Es gibt eine nationale Phase vom 26. bis 31. Oktober, also es geht direkt morgen los. Dann gibt es eine internationale Phase mit Spike Nations Teams aus aller Welt vom 7. bis zum 16. November und vom 16. bis 17. Dezember auf der Gamergy in Spanien dann die Offline-Phase, quasi das Offline-Finale. Das Ganze ist ja ein Charity-Turnier, wo man für bestimmte wohltätige Zwecke Geld sammeln kann mit Wins. Und ja, da hoffen wir mal, dass das Spike Nations Team für Deutschland uns den Sieg holt. Das war es jetzt erstmal aus der Dachregion und wir kommen zu Tipps für Tryhards.
Try this.
Oh mein Gott.
Tipps. Wow.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Türen auf der Map Lotus. Und was man an diesen Türen machen kann, ist, man kann an denen surfen. Nämlich immer, wenn die Türen nicht in der Ausgangsposition sind, also irgendwie so schräg stehen, kann man dann so ranspringen. Man hält noch den entgegengesetzten Movement Key. Also wenn ihr links auf der linken Seite seid, haltet ihr rechts den D-Knopf. Und natürlich noch nach vorne. Und dann kriegt ihr so einen Soup. Ihr werdet so nach vorne gepusht irgendwie. Das funktioniert mit Jet richtig gut. Aber auch mit allen anderen Agents, ne? Also mit Jet funktioniert es gut. Einfach wegen, weil sie noch hovern kann. Das ist dann sehr einfach, das umzusetzen. Aber diese Technik funktioniert auch mit jedem anderen. Das braucht dann ein bisschen mehr Übung. Aber so könnt ihr doch auch mit Brimstone rasante Geschwindigkeiten erreichen. Und dann sehr plötzlich an Orten sein, wo die Gegner nicht damit rechnen werden. Schaut euch das mal im Video an, wie das genau aussieht.
Nice.
So, liebe Leute, das war's diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wenn ihr uns unterstützen wollt und den Content hier unterstützen wollt, wie wir alles immer für euch zusammentragen, freuen wir uns sehr über eine Bewertung hier bei Spotify oder wo ihr sonst Podcasts hört. Wenn ihr uns richtig doll supporten wollt, dann schaut euch vielleicht auch mal unser Angebot auf Patreon an, wenn ihr uns da finanziell unterstützen wollt und könnt. Da haben wir auch noch mehr Content. Da treffen wir uns jeden Monat noch einmal und sprechen über eure Fragen, die ihr dann in unser Discord auch vorher schon reinhauen könnt. Aber auch noch andere Benefits. Schaut euch das mal ein und überlegt es euch, ob ihr uns da vielleicht unterstützen könnt. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss.